Der Plain Penguin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Plain Penguin Podcast. Mein Name ist Christian und ich bin der Moderator dieser Sendung. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Dem ersten deutschsprachigen Linux-Spiele-Podcast von Linux-Spielern für Linux-Spieler. Bevor es jetzt erstmal richtig losgeht, gibt es einen kleinen Überblick über die Themen der heutigen Sendung. Neuigkeiten aus der Linux-Spielewelt. Wine 1.2. Was für Neuerungen bringt es? Spielevorstellung. OFU Alien Invasion. Und damit ihr auch noch was Richtiges auf die Ohren bekommt, richtig coole Musik von Jamendo.com. Kommen wir zu unserem ersten Thema, Wine 1.2. Seit einigen Tagen ist der siebte Release-Kandidat von Wine 1.2 auf den FTP-Servern vom Wine-Haku zu finden. Für mich war das Anlass genug, mal zu schauen, was sich im Vergleich zu Version 1.0 von Wine so alles getan hat. Als Testsystem diente mir mein Desktop-Rechner mit einer Nvidia-Grafikkarte, einem Core-to-Do-Prozessor mit 2x3 GHz und 2 GB RAM, auf einer Arch-Linux-Installation mit 32 Bit. Zu den großen Neuerungen von Wine zählen unter anderem die Unterstützung von 64-Bit-Anwendungen sowie die kleinen Detailverbesserungen im Vergleich zu Version 1.0. Mit Detailverbesserungen meine ich sowohl Sachen an der User-Oberfläche als auch im Hintergrund. Wine 1.2 macht es im Vergleich zur Version 1.0 möglich, auch aktuellere Anwendungen zu benutzen. Ich habe zu den Testzwecken mal einige Anwendungen, welche ich aus meiner Windows-Spielezeit noch kenne, installiert. Zu denen zählen World of Warcraft, Battlefield sowie Steam mit den Anwendungen Left 4 Dead und Team Fortress 2. Mein erster Versuch mit Wine 1.2 führte mich zu Steam. Schließlich kam vor kurzem der macOS Client raus. Und dieser, der ist wirklich dufte. Die Entwickler von Steam haben den Steam-Client auf WebKit umgestellt. Die Entwickler haben den Steam-Client weg von irgendwelchen proprietären Internet Explorer-Hintergrundbibliotheken hin zu freien Technologien wie WebKit portiert, was den Steam-Client unter Wine 1.2 relativ einfach zu installieren macht. Leider sind die Anwendungen Team Fortress 2 und Left 4 Dead 2 unter Linux immer noch nicht so problemlos spielbar, trotz Wine 1.2. Dies liegt vor allem daran, dass die Entwickler in den letzten Monaten ganz viel an der DirectX Engine der beiden Spiele geschraubt haben. Deswegen ist die Performance in Wine 1.2 unter aller Kanone. Von den durchschnittlich 90 Frames, die ich auf meinem Rechner habe, mit vollen Details und vierfach Anti-Aliasing, bleibt unter Wine nicht mehr viel übrig. Ein Blick ins Forum von winehq.com lässt hoffen, dass allerdings in den nächsten Versionen diese Fehler behoben werden. Besser schaut es da schon mit World of Warcraft aus. Das lässt sich ohne größere Anpassung einfach so installieren, ohne dass man irgendwas rumflickern muss. So soll es sein. Einfach CD einlegen, installieren, World of Warcraft starten, durchpatchen und spielen. Das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte, ist in der Konsole den ein oder anderen Befehl setzen, dass das Spiel in OpenGL startet, ist allerdings nicht zwangsläufig notwendig. Denn Wine tut jetzt schon ganz gute Dienste. Im Vergleich zur Version 1.0 muss man World of Warcraft hier nicht noch mit miesen Tricks und Kopien von der Windows-Festplatte zum Laufen bewegen. Was mir an Wine 1.2 aber immer noch Bauchschmerzen bereitet, ist die Dual-Core-Integration des Wine-Laufzeitprozessors. Spiele, die für einen Dual-Core-Prozessor optimiert sind, wie Team Fortress oder World of Warcraft oder Battlefield, können trotz der vorhandenen Unterstützung seitens Windows auf Linux nur einen Prozessor verwenden. Grund hierfür ist eine relativ schlechte OpenGL-Integration in Wine. Hier sollten die Entwickler dringend nachlegen, denn zukünftige Spiele werden ganz großen Nutzen aus Dual-Core-Prozessoren ziehen. Und da sehe ich schwarz für Wine, wenn sie das nicht unterstützen. Alles im Allen kann man sagen, dass Wine 1.2 ein Schritt in die richtige Richtung ist. Vieles funktioniert besser als in Version 1.0, gerade die Spieleintegration ist besser geworden, allerdings ist vieles noch nicht gut. Es fehlt nach wie vor an einem Dual-Core-Support und auch hier und da hapert es noch an einigen Stellen, besonders was DirectX 9 Anwendungen angeht. Für Spieler ist Wine auf jeden Fall ein Blick wert und schon jetzt alltagstauglich. Ein Download und einen Closed Screencast biete ich ab nächster Woche auf der Homepage an. kommen wir mal von dem Thema, wie man Windows-Spiele unter Linux emuliert, zu richtig guten Linux-Spielen. Eins der richtig guten Linux-Spiele ist UFO Alien Invasion. Vor 2 Wochen kam die Version 2.3 auf den Markt, welche viele Verbesserungen gegenüber der vor 2 Jahren erschienenen Version 2.2 mit sich bringen. Welche genau, darauf gehe ich gleich ein. UFO Alien Invasion ist im weitesten Sinne eine Weiterentwicklung des Spiels XCOM von MicroProse. Für die Leute, die nicht wissen, was XCOM ist oder XCOM für eine mathematische Gleichung halten, nun ja, da liegst du fast richtig. Bei XCOM handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem Menschen gegen außerirdische Invasoren antreten. Ja, entsprechend ist auch die Story von UFO Alien Invasion angelegt. Sie spielt im Jahre 2100, also in einer fernen Zukunft. Die Menschheit ist von Kriegen, Seuchen und Naturkatastrophen ziemlich zerrüttet und die Nationen, wie wir sie kennen, die Vereinigten Staaten, Europa und Asien, sind so nicht mehr vorhanden. Viele kleine Splitterstaaten kämpfen um die Vorherrschaft. In dem nun entstandenen Machtvakuum versuchen die Außerirdischen ein Schnippchen zu schlagen und die Menschheit zu übernehmen. Als die ersten Angriffe stattfanden, hatten die Menschen natürlich nicht viel entgegenzusetzen. Schnell bildete sich eine Sondereinsatzgruppe namens Phalanx. Und der Spieler, in dem Fall du, übernimmt die Rolle des Chefs der Phalanx. Deine Aufgabe ist es, deine erste Basis zu bauen und den UFOs etwas entgegenzusetzen. Das Spiel lässt sich im Groben in 2 Abschnitte einteilen. Den einen Planungsabschnitt und den taktischen Abschnitt. Im Planungsabschnitt, womit jedes Spiel beginnt, wählst du erstmal einen Standort für deine Basis aus, stellst Wissenschaftler und Soldaten ein und kümmerst dich um das ganze Micromanagement wie: Ich habe eine Waffe auf dem Schlachtfeld gefunden, erforsche mal, um zu sehen, was wir machen können, damit wir den Aliens mehr entgegentreten können. Dieses ganze Micromanagement ist quasi die Grundlage für das spätere Hauptspiel. Wenn man seine Basis fertig eingerichtet hat, startet das Spiel eigentlich erst richtig durch. In den ersten Missionen landen Außerirdische in Städten, in Vororten oder unter Wasser und versuchen, die Menschheit zu unterjochen. Deine Aufgabe ist es jetzt, mit deinem Raumschiff zu diesen Einsatzorten hinzufliegen und die Aliens zu neutralisieren. Das ist dann quasi der Übergang zur sogenannten taktischen Phase. In der Regel kämpfst du in einem 8-Mann großen Team gegen eine Überzahl von Aliens. Zu Anfang sind die Missionen relativ einfach und überschaubar, aber im späteren Spielverlauf werden die Karten größer und es kommen auch mehrere Ebenen ins Spiel. Beispielsweise lässt sich das so erklären, dass man in einer Mission in einem Hochhaus-Apartment landet, mit seinem Raumschiff auf dem Boden landet und die Aliens sich im obersten Stockwerk verschanzt haben. Hier kommt es auf taktische Feinfühligkeit an und vor allem auch auf vorausschauendes Planen. Denn wer zu schnell reinstürmt, der wird von den Aliens überrannt. Andersherum, wer zu langsam ist, naja, da gehen dann auch mal gerne ein paar Zivilisten drauf. Interessant an der ganzen Geschichte ist das Zusammenspiel der einzelnen Einheitentypen. Das Einheitenspektrum reicht vom schwer bewaffneten Soldaten bis hin zum leicht bewaffneten Sanitäter, der andere Spieler heilen kann. Je nachdem, wie man sein Team einteilt, ist es entweder mobiler, dafür leichter bewaffnet, oder halt schwer bewaffnet, aber die Spieler können nicht so weite Schritte laufen. Man muss sich das in der Regel so vorstellen, dass der Mediziner halt mehr Schritte pro Runde laufen kann als zum Beispiel ein schwer bewaffneter Soldat mit einer Bazooka auf dem Rücken. Dies provoziert ein taktisches Zusammenspiel. Hervorzuheben ist, was die Entwickler aus der alten Quake 1 Engine rausgeholt haben. Es ist echt bezaubernd zu sehen, mit wie viel Detailverliebtheit und Interesse die Programmierer die Engine aufgemotzt haben. Licht- und Schatteneffekte suchen schon ihresgleichen in der Open-Source-Welt. Spannend zu lesen sind auch die Texte. Die sind nämlich wirklich aufschlussreich, auch wenn sie etwas schnöde präsentiert sind. Spätestens nach einer halben Stunde Leserei weiß man viel mehr über das UFO-AI-Universum, als man sich vorstellen kann. Ich habe das Spiel mehrere Stunden gespielt und habe mir alle Texte durchgelesen und bin jetzt ein richtiger UFO-Experte. Was die Entwickler wirklich verpasst haben, ist die Präsentation des Einstiegs. Dort bekommt man 5-6 Texttafeln, aber die hauen im Jahre 2010 wirklich niemanden mehr vom Hocker. Was ich sehr schade finde. Ein gerendertes Video oder ein gesprochener Text würde das Spiel wirklich wesentlich auflockern. Im Grunde bekommt man nur Diddle-Daddle-Doodle-Musik als Hintergrund und hier und da mal ein bisschen Geschrei. Ansonsten ist soundtechnisch leider nicht so viel zu machen. Für die Version 2.4 oder 3.0, je nachdem wie die Entwickler sich entscheiden, wollen sie diese Bugs ausbessern. Abschließend kann man sagen, UFO Alien Invasion ist eins der Top-Spiele unter Linux, was ich jedem Spieler gleich empfehlen kann. Auch wenn der Einstieg etwas haperig ist, es ist ein tolles Spiel, was sich auf jeden Fall lohnt und auch auf älteren Systemen läuft. Spielbare Zero AD Alpha Version ist fertig. Die Entwickler von Wildfire Games haben vor 2 Wochen eine erste spielbare Version von Zero AD freigegeben. Sie trägt den Titel Alpha 3 und enthält einen Multiplayer-Modus sowie einige Karten und rudimentäre KI. Die Entwickler verbessern im Vergleich zur letzten Version die Benutzeroberfläche, die Performance und den Multiplayer-Code, sodass man bereits jetzt in der Alpha 3 schon einfache Multiplayer-Spiele spielen kann. Eine genaue Review des Multiplayer-Parts folgt in der kommenden Ausgabe vom Playing Penguin Podcast. Davinia und Multivinia Source Code freigegeben. Die Entwickler von Introvision haben den Source Code von Multivinia und Davinia für zahlende Benutzer freigegeben. Alle Leute, die sich die Spiele in den letzten Monaten und Wochen erworben haben, haben die Möglichkeit, sich den Source Code runterzuladen und frei daran zu entwickeln. Die Entwickler stellen allerdings als Bedingung, dass die Modifikationen an dem Source Code in englischer Sprache vorliegen müssen und dass man weiterhin Multivinia und Davinia für das jeweilige Spiel benötigt, um eine Open-Source-Forkung des Spiels zu vermeiden. Im englischsprachigen Forum von linuxgamers.net ist bereits zu lesen, dass der Multiplayer-Ableger von Davinia, Multivinia, demnächst für Linux erscheinen wird. Einige Programmierer machen sich daran, den Code auf Linux zu portieren. Ja, das war auch schon die erste Sendung vom Playing Penguin Podcast. Leider im Moment noch mit mir alleine. Ich hoffe, das ändert sich aber bald. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 2 bis 3 Wochen wiedersehen zur nächsten Ausgabe vom Playing Penguin Podcast. Vielleicht auch schon mit meinem ersten Studiogast. Trotz allem würde ich mich über Feedback freuen. An tripph@gmail.com kannst du mir dein Feedback zukommen lassen. Ich verabschiede mich jetzt mit den wohlgeformten Klängen von Flobby D mit dem Lied Climate Change, was man sich natürlich kostenlos und legal von Jamendo.com runterladen kann.